Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Humanistischen Magazins am heutigen Volkstrauertag. Wir beginnen mit einem Thema, das zu diesem Feiertag passt, der humanistischen Bestattungskultur. Um den würdevollen Umgang mit den Toten geht es den freireligiösen und freigeistigen Gemeinschaften schon seit ihrer Gründung um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals gab es vielerorts noch das Bestattungsmonopol der Kirchen, mit den entsprechenden Konsequenzen auch für diejenigen, die sich mit der Kirche überworfen hatten. Die Humanistische Akademie Deutschland hat sich auf einer Tagung mit der Geschichte und den Inhalten der humanistischen Bestattungskultur beschäftigt. Am Telefon begrüße ich dazu in Berlin den Direktor der Akademie, Herrn Dr. Horst Groschop. Hallo, Herr Groschop.
Ja, guten Tag.
Über ein Drittel der Menschen wird heute in Deutschland bereits ohne Kirche bestattet. Worin liegt der Unterschied zwischen einer weltlichen und einer spezifisch humanistischen Bestattungskultur?
Ja, zunächst möchte ich sagen, dass zu diesem Drittel natürlich auch muslimische, hinduistische oder Bestattung nach Heavy Metal Art rechnen. Inzwischen ist fast alles möglich. Jede Religion oder Weltanschauung ist vom Bestatter zu kaufen. Humanistische würde ich nennen, wenn sie durch die Betonung der Individualität des Verstorbenen sich auszeichnen und einhergehen mit der Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung, auch im Beantworten der letzten Fragen. Das steht im Kontrast zur kollektiven Rückbindung an Religion. Gott kommt bei diesen Bestattungen nicht vor. Es werden Erfahrungen des Verstorbenen reflektiert für die Hinterbliebenen. Und jeder Erlösungsgedanke ist da fremd.
Herr Groschop, kann die humanistische Bestattungskultur an Traditionen anknüpfen?
Die freireligiösen und freidenkerischen Verbände haben seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine eigene Praxis entwickelt, die bis in die Gegenwart reicht. Dort wurde die Idee der weltlichen Feier parallel zu den weltlichen Schulen, weltlichen Eheschließungen und so weiter mit einer breiten Praxis entfaltet. Sozialdemokraten übrigens waren bis in die 1920er Jahre selbstverständlich freireligiös oder freidenkerisch. Die Geschichte der Feuerbestattung und der sozialdemokratischen Leichenbekenntnisse, hier ist einiges innovativ in diese Geschichte eingegangen, aber auch viele Liberale waren damals ungläubig geworden.
Welche konkreten Angebote gibt es heute von Seiten der konfessionslosen Verbände?
Ja, nicht alle Verbände bieten so etwas an. Viele konfessionslosen Verbände sind auf diesem Feld nicht so tätig wie etwa der Humanistische Verband. Einige Verbände haben eigene Redner. Gar Rednerausbildung, so unsere Humanisten in Nordrhein-Westfalen. Andere vermitteln Redner. Der Humanistische Verband Berlin hat sogar einen eigenen Waldfriedhof, einen humanistischen Bestattungshain. Doch alle diese Angebote sind letztlich marginal gegenüber den tausendfachen verbandsunabhängigen Dienstleistungen der Bestatter. Die Aufgabe des Humanistischen Verbandes hat sich dadurch gewandelt. Er muss nun erklären, was nach seiner Ansicht in den stattfindenden Bestattungen das Humanistische ist.
Die sich verändernde Bestattungskultur ist sicherlich im Rahmen der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft zu sehen. Welche Prozesse genau laufen da ab?
Wenn man einen allgemeinen Trend ausmachen will, dann den der Selbstbestimmung und der Suche nach alternativen Formen. Dieser Wunsch äußert sich dann auf vielfältige Weise. Die Asche des Toten im Diamantring, die Waldbestattung, die See- oder Donaubestattung, den Friedhof des Hamburger Sportvereins für seine Fans zum Beispiel. Es geht ein großer Trend in Richtung anonyme Urnenbestattung. Das ist keineswegs eine Arme-Leute-Variante, sondern viele wollen einfach zurück in die Natur, kein Gewese um ihr Grab machen und ihren Erben keine Grabpflege aufbürden. Dann gibt es verstärkt Ascheverstreuung, bekannt sind Friedwälder. Jedenfalls nimmt in der Masse die Feuerbestattung zu, schon weil immer mehr festgestellt wird, dass Friedhöfe ihre Gifte ins Trinkwasser sickern lassen, was sie nicht dürfen, was man aber bisher nicht wusste.
Interessant. Wie reagieren denn die staatlichen Behörden auf diese Entwicklung?
Nahezu alle Bundesländer, die letztlich für die Gesetzlichkeit zuständig sind, haben in den letzten Jahren neue Friedhofsordnungen erlassen und die Städte und Gemeinden passen sich diesen an, schon um den Muslimen entgegenzukommen.
Herr Groschop, Friedhofsträger dürfen ja nur Körperschaften des öffentlichen Rechts sein. Und zusätzlich gibt es den sogenannten Bestattungszwang. Man kann also die Urne nicht auf dem heimischen Kamin aufstellen. Sind solche Beschränkungen aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß?
Meiner Meinung nach kann die Freigabe des Friedhofszwangs für Urnen von Humanisten gefordert werden nach dem Prinzip der Selbstbestimmung sowie einer allgemein festgesetzten Aufbewahrungsfrist. Die Freigabe wird immer dann gestattet sein, wenn ein lebender Mensch zum Beispiel der eine Patientenverfügung verfasst hat, auch hierzu eine Verfügung in zweierlei Hinsicht erteilt. Er legt den Ort der Aufbewahrung fest und die Möglichkeit des Zugangs Dritter, um Trauer zu üben. Dieser Friedhofszwang ist die letzte Bastion, die eigentlich demnächst auch noch fallen wird.
Herr Groschow, vielen Dank nach Berlin.
Ich bedanke mich auch. Wiederhören.
Wiederhören. Der Tagungsband mit dem Titel Humanistische Bestattungskultur ist im Aschaffenburger Alibri Verlag erschienen. Er kann im Buchhandel bestellt werden oder im Internet, zum Beispiel unter www.denkladen.de. Der Laizismus, das ist die Idee der Trennung von Staat und Religion. Ihren Ursprung hat diese Idee vor allem in Frankreich, wo bis heute Staat und Religion strikt getrennt sind. Nun möchte eine Gruppe innerhalb der SPD laizistische Ideen auch bei uns stärker verankert sehen.
Über 50 Genossinnen und Genossen waren aus ganz Deutschland in Berlin zusammengekommen, um Ziele und Selbstverständnis der neuen Gruppierung zu erarbeiten. Die Gründung wurde seit über 2 Jahren über verschiedene Internetforen vorbereitet. Insgesamt gehören der Gruppe bereits rund 500 SPD-Mitglieder an, darunter prominente Bundestagsabgeordnete wie der Thüringer Haushaltsexperte Carsten Schneider, ehemalige Regierungsmitglieder wie Gerd Andres aus Niedersachsen und auch Ingrid Matthäus-Meyer, die langjährige Finanzexpertin der SPD und ehemalige KfW-Chefin, ist mit von der Partie. Angesichts einer immer vielfältigeren Gesellschaft mit mehr Religionsgemeinschaften und zugleich immer weniger religiös und konfessionell gebundenen Menschen sei ein in Glaubensfragen neutraler Staat das Gebot der heutigen Zeit, so die SPD-Laizisten. Die Gruppe versteht sich dabei auch als eine Vertretung der Konfessionsfreien in der SPD. Schließlich gäbe es ja auch Arbeitskreise der Christen und der jüdischen Sozialdemokraten. Angesichts der historischen Tradition von Humanismus und Aufklärung in der SPD müsse gerade die Sozialdemokratie für diese Menschen offen und attraktiv sein. Die Fragen, die der Arbeitskreis thematisieren möchte, reichen vom Kreuz in Schule und Gerichtssaal bis hin zum Ethikunterricht. Zu letzterem fordern die SPD-Laizisten die bundesweite Einführung eines Modells wie in Berlin und Brandenburg, wo es einen für alle verpflichtenden gemeinsamen Ethikunterricht gibt. Weitere Forderungen umfassen die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen, das Ende der Bezahlung von Bischofsgehältern durch alle Steuerzahler, die Gewährung voller Arbeitnehmerrechte für die Beschäftigten der Kirchen und anderes mehr. Unter den 7 in Berlin gewählten Sprechern ist neben den Bundestagsabgeordneten Doris Barnett und Rolf Schwanitz auch Michael Bauer, Geschäftsführer des HVD Nürnberg. Die SPD-Führung reagierte kühl auf die Forderungen. Sie stünden im Widerspruch zum Grundsatzprogramm der SPD und würden Wähler und Mitglieder verschrecken, hieß es aus der SPD-Zentrale. Entsprechend war im Frühjahr weder bei der Nürnberger SPD Platz für ein Vorbereitungstreffen, noch war im Herbst ein Raum im Willy-Brandt-Haus für die Laizisten frei. Die Generalsekretärin der SPD, Andrea Nahles, untersagte ihnen sogar brieflich die Verwendung von SPD und sozialdemokratisch. Nahles selbst hat erst unlängst in einem Brief ihren katholischen Glauben dargestellt und sieht sich als Politikerin in der, Zitat, Gefolgschaft von Jesus Christus. Die laizistische Initiative erfreut sich dennoch großer Beliebtheit unter SPD-Mitgliedern, wie die noch immer steigende Zahl der Unterstützer im Internet zeigt. Ob der Parteivorstand der SPD allerdings dem inzwischen eingereichten Antrag auf Anerkennung des Arbeitskreises zustimmt, das bleibt abzuwarten.
Damit zu den Neuigkeiten rund um den HVD. Unsere Kurzmeldungen.
Nürnberg, langjähriger Vorsitzender geehrt. Die Jahreshauptversammlung des HVD Nürnberg hat Helmut Steuerwald die Ehrenmitgliedschaft des Verbandes verliehen. Steuerwald war von 1975 bis 1990 Vorsitzender des damaligen Bundes für Geistesfreiheit, der Vorgängerorganisation des heutigen HVD Nürnberg. Heuer feierte er seinen 80. Geburtstag. Mit großem ehrenamtlichen Engagement leitete er jahrzehntelang das Jugendseminar zur Vorbereitung auf die Jugendfeier, hielt zahlreiche Vorträge und organisierte öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. Nach Emmy Räbel und Karl-Heinz Deschner ist Steuerwald das 3. Ehrenmitglied des Verbandes. In seiner Laudatio sagte der heutige Vorsitzende Helmut Fink, er stehe zur Neuausrichtung in den letzten 10 Jahren. Es gebe jedoch keinen Grund, die Geschichte des Verbandes zu verleugnen oder sich der Vergangenheit im BFG zu schämen. Helmut Steuerwald erläuterte in seiner Ansprache die Entwicklung des Verbandes seit 1848 und versicherte unter dem Beifall der Anwesenden, Zitat, »Ich bin immer Skeptiker gewesen. Ich bleibe kritisch.« Berlin. Landesverbände fusionieren. Der HVD Berlin und der HVD Brandenburg fusionieren zu einem neuen Landesverband. Das entschied eine Delegiertenversammlung. Dadurch soll der HVD als Mitgliederverband stabilisiert und weiterentwickelt werden, insbesondere auf der lokalen Ebene. Außerdem sollen durch die Fusion die zahlreichen Einrichtungen und Projekte des Verbandes in den beiden Bundesländern wirtschaftlich gesichert werden. Bremen. Humanistische Schule verzögert sich. Der Streit um die humanistische Schule in Bremen beschäftigt auch weiterhin die Gerichte. Obwohl der HVD Bremen inzwischen vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen hat, stellt der bremische Senat keine Genehmigung für die beantragte Schule aus. Seine Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil wurde vom Oberverwaltungsgericht zugelassen. Jetzt kommt es zu einem Verfahren in der zweiten Instanz. Das humanistische Schulprojekt wird von der CDU und FDP in Bremen unterstützt, aber von der rot-grünen Regierungskoalition bisher verhindert.
Der Islam gehört zu Deutschland. Spätestens nach diesem Satz des Bundespräsidenten und der vorhergegangenen Sarrazin-Debatte ist der Islam und unser Umgang mit ihm zur öffentlichen Angelegenheit geworden. Einen Beitrag zur Integration dieser Religion in unser säkulares Gemeinwesen soll auch die Einrichtung von Islamlehrstühlen und die Ausbildung von Imamen an öffentlichen Universitäten leisten. Also ganz ähnlich, wie es für die evangelischen und katholischen Theologen und Geistlichen geregelt ist. Ist das gesellschaftlich sinnvoll? Oder nur eine Ausdehnung überkommener Kirchenprivilegien nun auch auf muslimische Gemeinschaften? Wie ist die Haltung des HVD zu dieser Frage?
Der HVD begrüßt grundsätzlich die Entscheidung der Bundesregierung, zur Ausbildung von Imamen in Deutschland die Forschung und Lehre zum Islam zu stärken. Dies sei ein Beitrag zur positiven Integration in Bezug auf die größte Gruppe von Deutschen mit Migrationshintergrund, sagte HVD-Präsident Frieder Otto Wolf. Der HVD warnt aber davor, den Aufbau der Imam-Ausbildung auf Kosten der neutralen Islamwissenschaften zu betreiben. In ihnen findet eine nach wie vor unverzichtbare, weltanschaulich nicht gebundene Beschäftigung mit dem Islam und seiner Kultur statt. Über Deutschland hinaus könnte mit der Verankerung des Islam an den Universitäten ein wichtiger Beitrag zur Neuentstehung eines europäischen Islam geleistet werden, der sich weiter der Aufklärung und dem Dialog öffnet. Dabei müsse aber auch für weltanschaulich gebundene Lehrstühle die Freiheit von Forschung und Lehre gelten, betonte Wolf. Die deutschen Universitäten bleiben aufgefordert, in Forschung und Lehre einen Beitrag zur Entwicklung der säkularen, nicht-religiösen Kultur zu leisten. Dazu müssen sie von der gesamten Breite ihrer Forschungs- und Lehrfelder aus zur Entwicklung einer humanen und vernünftigen Praxis beitragen. Und dies nicht nur den Theologien überlassen. Denn auch wenn das etablierte Konzert der christlichen Theologien jetzt durch die Konstruktion einer islamischen Theologie ergänzt wird, bleiben diese Theologien insgesamt geistig doch zu eng. Sie sind nicht geeignet, um den Orientierungsbedürfnissen genügen zu können, wie sie in unseren komplexen europäischen Gesellschaften entstehen. Auch wenn die Entscheidung für Islamlehrstühle gesellschaftspolitisch richtig ist, an die Stelle des angeblich christlich-jüdischen Abendlandes darf kein christlich-jüdisch-islamisches Abendland als Leitkultur für die Gegenwart gerückt werden. Denn die Mehrheit der Menschen lässt sich heute von säkularen und rationalen Lebensorientierungen leiten und eben nicht mehr von theologischen Weltdeutungen.
Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Alle Beiträge finden Sie wie immer auf der Internetseite www.hvd-nürnberg.de als Podcast zum Download und Nachhören. Dort finden Sie auch unsere aktuellen Veranstaltungshinweise. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal am 20. Februar um 6:45 Uhr auf Bayern 2.